Heads-up-Display aktivieren.
Ich habe bereits alles geladen, Sir. Wir sind online und bereit.
Mein Körperbild war erst in dem Moment komplett, als ich wieder bei meiner heißgeliebten Leichtathletik angekommen war und dieses Bein auf einmal Mittel zum Zweck war. Es wurde einfach total normal.
Okay, ernsthaft. Wir fangen mit nur 1% an.
Wenn du monatelang nicht laufen konntest und dir eigentlich gesagt wurde, du wirst es nicht mehr, dann ist das schon okay, so glaube ich.
Ob durch Krieg, Unfall oder Krankheit. Viele Menschen müssen damit leben, dass ihre Gliedmaßen nicht völlig intakt sind oder gar Körperteile fehlen. Hier ist auch die Medizintechnik gefragt.
Zusammen mit den Orthesen sind Exoprothesen Hilfsmittel für Patienten, die sie unterstützen in ihrem Alltag. Und insbesondere die Exoprothesen sind eben Ersatzteile, quasi ein Beinersatz, ein Armersatz. Also quasi nicht eine Orthese, die angelegt wird, wenn man ein instabiles Sprunggelenk hat, zur Stützung, sondern ein tatsächlich Ersetzen einer fehlenden Extremität.
Dr. Katharina Giert ist Ärztin am Unfallkrankenhaus Berlin im Bereich Unfallchirurgie Orthopädie. Patienten mit Orthesen oder Prothesen auszustatten, also jenen Hilfsmitteln, die im Gegensatz zu künstlichen Gelenken von außen angebracht werden, um den Körper zu unterstützen oder zu komplettieren, steht auf der Tagesordnung. Und immer mehr Patienten fragen nach, was der Stand der Technik ist. Die öffentliche Wahrnehmung dessen, was mit modernen Hilfsmitteln möglich ist, hat sich im Laufe der Zeit gewandelt. Nicht nur durch die Gedankenspiele der Filmindustrie.
We have the technology to make the world's first bionic man.
Die Präferenzen werden geladen und die virtuelle Umgebung generiert.
Kontrolliere die Steuerungsflächen,
wie Sie wünschen.
Längst sind es nicht mehr nur Science-Fiction-Filme wie beispielsweise Der 6-Millionen-Dollar-Mann aus den 70er Jahren oder die gut 30 Jahre später erschienenen Iron-Man-Filme, die Träume schüren. Vieles dessen, was in alter Science-Fiction noch fantastische Spinnerei war, ist heute recht nah an der Realität. Moderne Prothesen ermöglichen Beinamputierten beispielsweise sportliche Höchstleistungen. Und das auch im Rampenlicht einer breiten Öffentlichkeit.
Guter Start von Heinrich Popov, der ist schon vorne. Popov zieht, 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 Junge im Ziel und Gold!
Beim Sprint, beim Weitsprung, in vielen Disziplinen erreichen Sportler mit Behinderung längst nicht mehr nur Achtungserfolge. Der Olympiasieg über 1500 Meter im Jahr 2016 wurde bei den Paralympics desselben Jahres beispielsweise gleich 4-mal unterboten. All das kann Mut machen. Aber auch Hoffnungen schüren und Wünsche wecken, die nicht immer erfüllt werden können.
Wir haben ganz viele sportliche Patienten, die dann schon die aktuellen Neuerungen auf dem Markt mitbringen als Ideen und fragen, wie sieht denn das aus, könnte ich sowas haben, macht das Sinn für mich? Also sowas gibt es schon, dass die Patienten explizit mit einem Wunsch kommen. Ob das dann immer umsetzbar ist, ist natürlich die zweite Frage.
Grundsätzlich haben Patienten in Deutschland einen Anspruch auf die für sie bestmögliche prothetische Versorgung. Im Sozialgesetzbuch, 5. Buch, Paragraph 33, heißt es unter anderem:
Versicherte haben Anspruch auf Versorgung mit Körperersatzstücken, orthopädischen und anderen Hilfsmitteln, die im Einzelfall erforderlich sind, um den Erfolg der Krankenbehandlung zu sichern, einer drohenden Behinderung vorzubeugen oder eine Behinderung auszugleichen. Der Anspruch umfasst auch die notwendige Änderung, Instandsetzung und Ersatzbeschaffung von Hilfsmitteln, die Ausbildung in ihrem Gebrauch.
Was allerdings im Einzelfall erforderlich ist, ist eine individuelle Entscheidung. Und nicht immer ist das technisch neueste oder teuerste Modell auch das geeignete für den Patienten.
Wir haben auch oft gerade betagtere Patienten, die dann kommen und sicherlich auch manchmal getriggert durch externe Meinungen, Ideen, Wünsche haben, die dann nicht immer umsetzbar sind. Die Voraussetzung muss ja auch von Seiten des Patienten geschaffen sein, dass sie das überhaupt anwenden können. Das bringt nichts, wenn ich ein teures, schnelles Auto in der Garage stehen habe, aber nicht weiß, wie ich es fahren muss.
Guten Morgen, Herr Meier.
Kommen Sie denn? Hallo.
Uli Meier ist Orthopädie-Technikermeister bei Otto Bock. Die Firma wurde 1919 nach dem Ersten Weltkrieg in Berlin gegründet und gilt heute weltweit als einer der Marktführer auf dem Gebiet der Prothesentechnik. Eine Prothese ist längst kein Grund mehr, auf das gesellschaftliche Abstellgleis geschoben zu werden. Mit der richtigen Versorgung und dem Willen, es zu schaffen, führen viele Menschen mit ihren Prothesen ein relativ normales Leben. Die Orthopädietechniker arbeiten für Leistungssportler, Konzernchefs, Anwälte, Ärzte, aber auch für Verkäufer oder Hausfrauen. Und so unterschiedlich wie die Einsatzgebiete der Prothesen, so unterschiedlich ist auch die innewohnende Technik. Vor allem Armprothesen lassen sich in zwei Bereiche einteilen.
Da ist es wirklich so, dass wir Prothesen haben, die die Körperteile nach außen hin wiederherstellen. Das heißt, es geht um eine optische Wiederherstellung, ohne Funktion. Und es gibt körperbetriebene Bodypowered-Prothesen oder fremdkraftbetriebene Prothesen, die dann Funktion wieder einbringen. Bei der Beinprothetik geht es weniger um Kosmetik, sondern um Funktion. Denn eine kosmetische Beinprothese, mit der man nicht laufen kann, das würde nicht allzu viel bringen.
Uli Meier hat zum Interview diverse Prothesen mitgebracht. Aktuelle Hightech-Prothesen aus dem Sortiment seines Arbeitgebers und auch historische Prothesen aus seiner privaten Sammlung. Darunter sogenannte Sauerbruchprothesen, mit denen nach dem Zweiten Weltkrieg etliche 10.000 Kriegsheimkehrer von dem zu dieser Zeit in Berlin tätigen Chirurgen Ferdinand Sauerbruch ausgestattet wurden.
Auch hier eine Sauerbruchprothese, wo der Stumpf in seiner Bewegung als Aktuator genutzt wird. Das heißt, unterhalb des Ellenbogens ist der Stumpf in einem Metallring, der beweglich gelagert ist. Und über die Bewegung im Ellenbogen kann der Amputierte die Hand öffnen und schließen. Man kann auch einen kleinen Riegel vorlegen, wenn er also was greifen will. Man hört jetzt das Einrasten. Die Kraft wird so lange aufgebaut, bis der Gegenstand gegriffen ist. Und dann wird es gehalten. Mache ich den Hebel auf, springt die Hand wieder auf. Und ich kann auch das Handgelenk in seiner Position rotieren und dann wieder befestigen.
Seitdem hat sich einiges getan. Der aktuelle Stand der Technik im Bereich der Armprothesen sind zum einen kosmetische Silikonprothesen, die optisch fast nicht mehr von einem echten Arm zu unterscheiden sind. Und zum anderen sogenannte myoelektrische Prothesen. Hightech-Geräte, bei denen Muskelimpulse, beispielsweise im Oberarm, von Elektroden aufgenommen, an einen Chip geleitet und dort übersetzt werden, um einen künstlichen Unterarm im Ellenbogen zu beugen oder zu strecken, einzelne Finger anzusteuern, in verschiedenen Positionen zu greifen und den Griff wieder zu lösen.
Videos im Internet zeigen, wie Patienten mit derartigen Prothesen Gläser und Tassen greifen, Eier aufschlagen und vieles mehr. Das sieht spektakulär aus und kann für die Patienten eine deutliche Verbesserung der Lebensqualität darstellen. Im Vergleich zum natürlichen Vorbild ist aber auch das nur ein Tropfen auf den heißen Stein.
Also wir haben einen super Datenhighway zwischen Hand und Gehirn. Das heißt, ohne zu sehen, kann ich Dinge mit meiner Hand erkennen und es findet sofort eine Interpretation statt. Und dieser Datenfluss findet zwischen Arm, Prothese und Gehirn so nicht statt.
Das heißt, auch wenn die Prothese gesteuert werden und greifen kann, kann sie doch nicht fühlen. Und je aufwendiger die Prothese technisch, desto mehr muss der Patient bereit sein, mit ihr und an sich zu arbeiten. Denn die Prothese nur anzuschnallen reicht nicht.
Erstmal muss man eine Prothese an- und ausziehen können. Tolle Dinge dann nachher mit einer Prothese zu machen, das ist ganz am Ende von einer langen Trainingsphase.
Oft ist ein jahrelanges intensives Training nötig, bevor Patienten die Möglichkeiten ihrer Prothese voll nutzen können. Das ist sowohl bei den myoelektrischen Arm- und Handprothesen als auch bei Beinprothesen so. Dr. Katharina Giert.
Es ist nicht so, dass jemand eine Prothese kriegt und dann läuft die Prothese für ihn, sondern der Patient muss das wollen.
Eine, die unbedingt wieder laufen, rennen und springen können wollte, ist Claudia Biene. Schon als Kind war sie von der Leichtathletik begeistert. Der Sport war ihr Leben. Mit 14 Jahren hatte sie dann starke Schmerzen im linken Oberschenkel.
Und ich habe dann nach einer Odyssee, nach einem halben Jahr und wirklich zu dem Zeitpunkt schon verheerenden Schmerzen, jemanden gefunden, der sofort diagnostizierte, dass ich Knochenkrebs habe. Und dann fing auch 2 Tage nach der Diagnose schon die Chemotherapie an. Und die ganze Maschinerie sozusagen, 3 Monate später wurde ich dann operiert. Und ja, da war damals, das ist heutzutage ein bisschen anders, zu der Zeit damals wurde entweder amputiert oder wenn man ganz jemanden abgefahren ist als Operateur fand, dann konnte man eine Umkehrplastik machen lassen.
Bei einer Umkehrplastik, auch nach ihrem Entwickler, dem Arzt Josef Borgrewe, als Borgrewe-Plastik bezeichnet, wird ein intaktes Körperteil versetzt und übernimmt an neuer Stelle die Funktion eines geschädigten Körperteils. Bei einer notwendigen Amputation des Knies kann ein intaktes Fußgelenk um 180 Grad gedreht die Aufgaben des Knies übernehmen, nachdem es an dieser Stelle fest angewachsen ist. Der nun fehlende Unterschenkel wird durch eine Prothese ersetzt. Aufgrund des Einsatzes moderner Operationstechniken in der Endoprothetik, also der Versorgung mit künstlichen Gelenken, werden Umkehrplastiken heutzutage nur noch selten durchgeführt.
Für mich, deswegen wollte ich das damals auch sofort, ist das so das beste körpereigene Recycling, was man machen kann. Ich hätte jetzt eigentlich nicht gerne meinen ganzen Unterschenkel und meinen ganzen Fuß hergeben wollen, obwohl der ja noch voll intakt war.
Bei Claudia Biene sollten der Unterschenkel und der Rest des Oberschenkelknochens zügig zusammenwachsen und dann das Fußgelenk das fehlende Knie ersetzen. Soweit der Plan vor der Operation. Doch es dauerte 3 Jahre, bis alles tatsächlich so weit zusammengewachsen und die Knochenheilung vollzogen war, dass ihr eine Gehprothese angepasst werden konnte und sie das Bein wieder belasten durfte. Eine Zeit, in der das Mädchen an den Rollstuhl gefesselt war.
Ich habe also meine erste Prothese bekommen und durfte aber nicht belasten. Das war nur für den optischen Effekt sozusagen. Und das war schon eine komische Sache. Da habe ich irgendwie gedacht, komisch, irgendwie sowas Kaltes. Und ja, irgendwie so ein Fremdkörper war das noch. Hatte ich auch nicht einen wirklichen Bezug zu, muss ich gestehen. Die frühen Jahre sozusagen meiner Prothesenzeit, die waren eher geprägt durch eine unfassbare Auseinandersetzung mit Orthopädie-Mechanikern über die optische Erscheinung von Prothesen und Ersatzbeinen. Da habe ich viele Fäden durchstanden und ja, das muss man auch immer noch. Also ich bestehe auf Millimeter ähnlichem Volumen im Vergleich zum anderen Bein, weil ansonsten passen Hosen einfach nicht.
Wenn man Claudia Biene heute in ihren gut sitzenden Jeans laufen sieht, ist nicht zu erkennen, dass ihr linker Fuß das Knie ersetzt und eine Prothese den Unterschenkel und den Fuß.
Das heißt, ich habe quasi jetzt eine Orthese im Bereich des Oberschenkels. Eine Unterstützung der Stabilität, eine mechanische Unterstützung und eine optische Unterstützung, eine Volumenzugabe sozusagen. Im Oberschenkel, weil ich ja da den Unterschenkel quasi habe und im Unterschenkel habe ich dann ja nur noch den Fuß in der Unterschenkelprothese stecken. Das heißt, ich habe also ab Knie eine Prothese.
Mit dieser Kombination aus körpereigen und künstlich war die auffallend lebensfrohe Frau eigentlich recht zufrieden. Sie konnte aus dem Rollstuhl aufstehen, wieder laufen, am gesellschaftlichen Leben teilnehmen, mit Menschen auf Augenhöhe reden. Nur die Leichtathletik fehlte ihr.
Also ich wollte das die ganze Zeit machen, aber ich habe nicht gewusst, dass ich es machen kann, weil damals gab es gar niemanden, der mir das hätte zeigen können oder so. Vielmehr habe ich immer gedacht, das kann doch alles nicht wahr sein und habe mich dann so zurückgezogen in andere Sachen. So, und habe immer gedacht, Mann, scheiße, eigentlich wollte ich echt Leichtathletin werden und so. Und jetzt hat sich das alles irgendwie, anders entwickelt. Also ich habe das einfach kurz gesagt, ich habe es eigentlich verdrängt, habe da Medizin angefangen zu studieren, habe das gemacht.
Mit 28 Jahren fragt ihr behandelnder Arzt sie, aufgrund ihres guten körperlichen Zustands, ob sie wieder mit der Leichtathletik angefangen habe. Diesen Moment bezeichnet Claudia Biene heute als sehr wichtig für ihr Leben. Der Arzt schafft eine Verbindung zu einer Sportlerin mit Prothese. Und Claudia Biene erkennt in einer Sporthalle, in der sie selbst damals als 14-Jährige trainierte, dass es vielleicht auch möglich ist, mit Prothese Leichtathletin zu werden. Ihren künstlichen Unterschenkel sieht sie von da an mit anderen Augen.
Ich muss gestehen, dass erst mit dem Moment, wo ich mit dem Leistungssport angefangen habe, eigentlich eine Integration stattgefunden hat. Also ich glaube, mein Körperbild war erst in dem Moment komplett, als ich wieder bei meiner heißgeliebten Leichtathletik angekommen war und dieses Bein auf einmal Mittel zum Zweck war. Es wurde einfach total normal.
Sehr schnell zeigt sich, das Bewegungstalent, das sie schon in ihrer Kindheit hatte, ist auch mit Prothese immer noch da. Die körperliche Konstitution ebenfalls und vor allem der Kampfgeist. Das sieht auch der Bundestrainer, der ihr auch in Bezug auf die entsprechende Sportprothese hilft.
An eine Sportprothese zu kommen, war damals sowieso, heute ist es auch noch kompliziert, aber damals war es wirklich so unwahrscheinlich kompliziert, dass, würde ich fast sagen, die meisten Leute daran schon scheitern. Weil in der Regel muss man die Dinger selber bezahlen. Weil es kann ja kein Mensch mal eben kurz hier so 5.000 auf den Tisch legen. Beziehungsweise 5.000 kostet die Feder. Man muss halt dann schon einen Mechaniker finden, der einem das Ding dann umsonst baut. Gut, dann hatte ich halt damals Gott sei Dank die Connections durch den Bundestrainer, bei dem ich ja automatisch hier gelandet war. Und der hat es dann ratzfatz organisiert. Und da gab es dann jemanden in Uelzen, der das mir dann umsonst gebaut hat. Und Özur als Teilespender sozusagen. Özur war viele, viele Jahre mein Sponsor für Federn und diverse Füße. Ansonsten kommt man nicht klar, weil gerade im Leistungssportbereich verändern sich ja auch die Härtegrade der Federn ständig, weil erstens natürlich sich erstmal das Gewicht verändert und zweitens auch die Anforderungen an die Federn sich verändern bei Weitsprung etc.
Die Ex-Leistungssportlerin erinnert sich noch ganz genau daran, wie es war, zum ersten Mal in eine Sportprothese zu schlüpfen.
Das ist fantastisch. Man fühlt sich wie ein Pferd auf einmal, wo man sich normalerweise fühlt wie ja, ein Tischbein. Ne? Es ist fantastisch. Aber erstens muss man sich dran gewöhnen. Zweitens muss man erstmal eine körperliche Konstitution erwerben, die das überhaupt aushält. Weil der normale Fuß ja, wenn man so im Alltag unterwegs ist, recht hohen Dämpfungsanteil hat und wenn man jetzt so ein Sportbein hat, dann ist das ja eine Carbonfeder, die je nach Hersteller auf eine bestimmte Art und Weise geschwungen ist. Es gibt aber auf jeden Fall einen enormen Schlag quasi in die Wirbelsäule. Man muss das wirklich gut vorbereiten. Also die sind ja extra so gebaut, weil sie so viel Energie wie möglich speichern, dann aber auch wiederum abgeben sollen. Ne? Da muss man sich erstmal dran gewöhnen.
Schon 4 Monate, nachdem Claudia Biene zum ersten Mal ihre Sportprothese anlegte und mit dem Training begann, startet die hochmotivierte Sportlerin bei der Europameisterschaft, wird mehrfach deutsche Meisterin im Diskuswurf und tritt 2004 bei den Paralympics in Athen an. Aufgrund einer Hüftprellung kann sie aber nicht ihre volle Leistung abrufen.
Also in Athen habe ich eine Silbermedaille dann noch retten können.
Vor der WM 2007 in Taipeh trainiert sie wie besessen und ist im Speerwurf eine der Top-Favoritinnen. Doch dann kommt der Wettkampf.
Da hatte ich aber einen Hitzeschlag vorher und habe von unserem Mannschaftsarzt nur einen Wurf genehmigt bekommen. Und der war dann gleich Weltrekord und dann bin ich wieder umgefallen.
Ihre Leichtathletikkarriere hat Claudia Biene beendet. Man kann nicht alles machen, so sagt sie. Gelegentlich erzählt sie amputierten Patienten ihre Geschichte und kann dadurch manchmal Mut machen. Denn bei all den technischen Möglichkeiten ist und bleibt eine Amputation immer ein Schock, an dem nicht wenige Patienten innerlich zerbrechen. Wie wichtig es sein kann, Menschen mit ähnlichen Erfahrungen zu treffen und zu erfahren, dass es ein Leben danach gibt, weiß auch Orthopädietechniker Uli Meier.
Da ist man als Orthopädietechniker durchaus auch gefragt, sich ein bisschen mehr mit dem Menschen zu beschäftigen, als nur mit der Technik, die drankommt. Und dann hat es für mich immer auch viel damit zu tun, frisch Amputierte mit Amputierten zu connecten, die schon eine Weile eine Prothese tragen. Wenn jemand reinkommt, aufrechten Ganges, normal im Beruf und erklärt dann, dass er auch durch eine Phase von Trauer, von Schmerzen, von Verlust gegangen ist und die Phase durchgangen hat und jetzt ganz normal im Leben steht, dann ist das für mich oft, das sind so meine Botschafter, die eine Botschaft vermitteln können, die ich so als Techniker nicht vermitteln kann.
Für den Techniker ist es die größte Herausforderung, die richtige Prothese zu finden und auf die ganz individuellen Anforderungen des Patienten anzupassen.
Man muss anhand der vorhandenen Stumpfsituation die Technik und den Menschen so verbinden, dass ein Maximum an Funktion bei einem Minimum von Störungen erreicht wird. Und das ist für uns, glaube ich, die allergrößte Herausforderung vom technischen Bereich.
Die Ex-Leichtathletin Claudia Biene kennt das. Auch in ihrer Karriere liefen Training und Anpassung der Prothese immer Hand in Hand. Gute Orthopädietechniker seien für einen Sportler das A und O, sagt sie.
Ich glaube, dass das auch der Grund ist, dass viele Männer vorwiegend dann einfach selber Orthopädie-Mechaniker werden und daran herumfrickeln wie sonst was. Ja.
Die besten Carbonfedern nützen nichts, wenn die Verbindung zum Körper nicht optimal sitzt. Meist ist es noch Handarbeit des Orthopädietechnikers, die Prothesen anzupassen und die Schäfte zu modellieren. Doch auch hier entwickelt sich die Technik weiter. Uli Meier.
Wir scannen mittlerweile Stümpfe. Wir haben gerade hier ein Projekt zu Ende gebracht, wo wir mit einer Armamputierten in einem Scanraum mit 71 hochauflösenden Digitalkameras einen Bodyscan gemacht haben. Das heißt, wir haben sowohl den Stumpf gescannt als auch die noch verbliebene Hand. Kollegen von mir sind in der Lage, digital zu spiegeln. Das heißt, die vorhandenen Daten der vorhandenen Hand konnten von rechts auf links gespiegelt werden und an den Stumpfscan digital angenäht werden, sage ich jetzt mal. Und wir konnten relativ schnell eine komplett 3D-gedruckte Hand erstellen, als kosmetische Hand mit einem künstlerischen Ansatz. Und da geht die Technik wirklich mit Meilenstiefeln voran und das macht auch Spaß.
Der Orthopädietechniker spricht von interdisziplinären Teams aus Ärzten, Computerspezialisten, Technikern und Designern, die für die optimale Versorgung zusammenarbeiten sollten. Und auch Rehabilitationsmaßnahmen spielen eine nicht zu unterschätzende Rolle. Auch im Reha-Bereich halten Dinge Einzug in die tatsächliche Welt, die einstmals nur Science-Fiction-Traumgespinste waren. Nicht zuletzt Exoskelette und Roboteranzüge. Diese werden in der Zukunft sowohl in medizinischen und industriellen als auch in militärischen Einsatzbereichen eine immer größere Rolle spielen.
Robot Suit HAL, or Hybrid Assistive Limb, allows its user to easily lift a 40-kilogram Duralumin case.
Im Internet findet man etliche spektakuläre Videos, die zeigen, wie sogar Querschnittgelähmte in Roboteranzügen, sogenannten Exoskeletten, aus dem Rollstuhl aufstehen und gehen. Von Arbeitern, die stundenlang schwere Werkzeuge bedienen und Lasten heben. Von Soldaten, die scheinbar mühelos mit Hunderten von Kilo Ausrüstung durch unwegsames Gelände rennen.
This technology could be a real benefit to the military.
Die angepriesenen Hightech-Wunder nennen sich zum Beispiel Powerloader, Exobionic, Hulk oder HAL. Schon die Namen verdeutlichen eine Affinität der Entwickler zur Science-Fiction. Das Exoskelett HAL erinnert wohl nicht zufällig an den Computer HAL 9000 in Stanley Kubricks 2001 Odyssee im Weltraum. Ein Physiotherapieraum im Unfallkrankenhaus Berlin. Eine Sprossenwand, Gymnastikbälle, Therabänder, soweit nichts Ungewöhnliches. Vor einem Laufband steht ein Rollstuhl. Sein Fahrer, Thomas Buchholz, steht auf dem Laufband. Stützt sich auf den Handläufen ab. Laufen kann der Querschnittgelähmte eigentlich nicht. Doch jetzt trägt er HAL, ein Exoskelett. Im Bereich der Lendenwirbelsäule befindet sich ein großer weißer Kasten mit Stromversorgung und Steuereinheit. Parallel zu den Außenseiten der Beine des Patienten verlaufen künstliche Beine, die mit Klettverschlüssen fest mit den Ober- und Unterschenkeln verbunden sind. Die Füße des Patienten stecken in entsprechenden Schuhen der künstlichen Beine.
Versucht der Patient zu laufen, sendet sein Gehirn elektrische Reize an die Muskulatur seiner Beine. Sensoren, die auf den Muskeln der Beine aufgeklebt sind, registrieren diese elektrischen Impulse. Bei gesunden Menschen sorgen sie dann für Anspannung und Entspannung der Muskulatur und somit für die Bewegung der Beine. Das funktioniert bei einem Querschnittgelähmten nicht. Ist aber eine sogenannte neuronale Restfunktion erhalten, handelt es sich also um einen inkomplett Querschnittgelähmten, dann setzt hier die Therapie mit HAL an. Dabei sendet das Gehirn den Impuls an die Muskulatur. Die Reize werden von den Sensoren registriert und an die künstlichen Beine geleitet, die die Bewegung ausführen. Der Patient geht.
Bei einer vollständigen Querschnittlähmung, bei der keine Nervenimpulse in der Muskulatur der Beine ankommen, bringt diese Therapieform nichts, sagt Dr. Andreas Niedecken, Chefarzt im Behandlungszentrum für Rückenmarkverletzte des Unfallkrankenhauses Berlin. Ist die neuronale Restfunktion aber erhalten, dann zeigen sich gute Ergebnisse.
Alle, die noch so einen Kraftgrad 2 haben, das heißt also, sie können eine Bewegung anbahnen, aber sie ist nicht ausreichend kraftvoll. Das ist der ideale Patient. Den müssen wir dann motorisch denn stimulieren.
Thomas Buchholz ist so ein idealer Patient. Der Dachdecker hatte vor 4 Jahren einen schweren Unfall. Er ist durchs Dach gefallen, sagt er, und hat sich dabei einen Wirbel zertrümmert. Seitdem sitzt er im Rollstuhl. Vor 1 Jahr hörte er von Hall und fing mit der Therapie in dem Exoskelett an. Anfangs auf eigene Kosten. Erfolgreich. Mittlerweile läuft er in dem Roboteranzug fast 2 Kilometer am Stück auf dem Laufband.
Wenn du monatelang nicht laufen konntest und dir eigentlich gesagt wurde, du wirst es nicht mehr, dann ist das schon okay, so glaube ich. Kann man nicht wirklich beschreiben.
Durch die Bewegung sollen nicht nur die Muskulatur des Patienten gestärkt und seine koordinativen Fähigkeiten verbessert werden, sondern nicht zuletzt auch die Reizleitung vom Gehirn in die Extremitäten. Bei der Bewegung senden die Muskeln auch Impulse zurück zum Gehirn. Dieses sogenannte neuronale Feedback soll vorhandene Strukturen wieder aktivieren. Bei Thomas Buchholz schlägt die Therapie gut an. Sein Bewegungsbild ist viel runder geworden als am Anfang. Mittlerweile kann er auch kurz 1 Hand von den Haltestangen lösen.
Und nochmal wechseln. Das war am Anfang überhaupt nicht so. Vor allem dann hat noch die Spastik, also dieses unwillkürliche Zusammenzucken der Beinmuskeln natürlich noch gestört. Das ist durch diese Behandlung deutlich besser geworden.
Dr. Niedecken ist zufrieden mit seinem Patienten und den ersten Behandlungserfolgen. Die Therapie mit dem Hightech-Gerät kostet allerdings um die 500 Euro pro Stunde und ist damit sehr teuer.
Und dann haben wir nochmal einen Brief an die Krankenkasse geschrieben mit allen Untersuchungsbefunden. Und die haben jetzt dann eine wöchentliche Therapie für 1/2 Jahr genehmigt.
Doch wie bei den Prothesen, so ist es auch hier. Der Patient muss es wollen, sich selbst immer wieder motivieren und sich eigene kleine Ziele stecken.
Ja, ich wollte wirklich im ersten Jahr wieder zu Hause am Weihnachtsbaum immer laufen. Und das hatte dann auch an Stützen geklappt. Dann ging es eben auch mal wieder in Urlaub zu fahren. Da haben wir dann im nächsten Jahr dann eben vorzogen. Und auch wieder auf dem Kutter angeln können. Geht. Ja, und so steckt man sich dann immer neue Ziele.
Thomas Buchholz ist ein Ausnahmepatient, sagt Dr. Niedecken. Mit anscheinend stoischer Gelassenheit hat er sein Schicksal angenommen und gibt nun alles, um wieder mehr Lebensqualität zu bekommen. Und dabei bleibt er äußerst realistisch.
Es wird nie sein wie vorher. Aber wenn man im Alltag schon mal ein paar Schritte machen kann, ist man schon sehr weit vorwärts gekommen. Es gibt andere, die sind schlimmer dran.
Auf sein wöchentliches Training freut sich Thomas Buchholz. Und auch zu Hause trainiert er, um seine kleinen Ziele zu erreichen.
Man sieht, dass immer wieder irgendwo eine Kleinigkeit wieder kommt. Ob nun jetzt durchs Lauftraining oder durch andere Physiosachen, geht immer vorwärts noch. Also nicht Kopf in den Sand.
Bei all den Möglichkeiten, die die moderne Technik bietet, den Roboteranzug oder die aufwendigsten Prothesen, letztendlich ist das größte Wunderwerk der menschliche Körper und die Resilienz. Also die Fähigkeit, Krisen zu bewältigen und nicht aufzugeben. Orthopädie-Technikermeister Uli Meier.
Keine von den Prothesen wird ohne den Athleten und das Training, Schweiß, Einsatz, Power durchs Ziel gehen. Und für mich eigentlich, wenn ich Heinrich oder andere Athleten angucke, immer ein ganz großer Respekt, was die mit diesen Hilfsmitteln machen.
Popov, zieh, 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 Junge, im Ziel und Gold!